NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Kerstin Pape. Willkommen zum Echo des Tages. Ein Selbstmordanschlag in Istanbul, die deutliche Gegenbewegung zur islamkritischen Pegida, das Dreikönigstreffen der geschrumpften FDP, der neu aufgeflammte Streit um das geplante Freihandelsabkommen TTIP und eine überraschende Gegenkandidatur für die FIFA-Spitze. Das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Tausende Menschen gingen gestern in ganz Deutschland auf die Straße, um zu demonstrieren, dass sie sich ein offenes Deutschland wünschen, das seinen Reichtum teilt. Die Debatte um die islamkritische Bewegung Pegida stößt mittlerweile auch im Ausland auf zunehmendes Interesse. Und selbst zwei deutsche Altkanzler haben heute das Wort ergriffen, wie Volker Schaffranke berichtet.
Wir sagen Nein. Unter dieser Bildschlagzeile versammeln sich heute 50 Prominente und sagen sehr deutlich Nein zu Pegida. Darunter sind NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Altkanzler Gerhard Schröder, aber auch der Chef des Bundesverbandes der deutschen Industrie Ulrich Grillo und etliche Sportler, Schauspieler und Fernsehgrößen wie Heino, Thomas Gottschalk und Didi Hallervorden. Sie alle wollen damit ein Zeichen setzen gegen Fremdenhass und Intoleranz. Auch Altkanzler Helmut Schmidt ist unter den Unterzeichnern und erklärte, der Blick in unsere Geschichte und der wirtschaftliche Verstand sagen uns, Deutschland dürfe Flüchtlinge nicht verstoßen. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner von der CSU ist gegen Pegida, weil die Demonstranten pauschal Fremde und Angehörige anderen Glaubens ablehnen würden. Damit bekommen all diejenigen, die gestern bundesweit gegen die Pegida-Bewegung auf die Straße gingen, prominente Unterstützung. Auffällig ist, dass sich mittlerweile auch die ausländischen Medien für die Pegida-Bewegung interessieren und darüber in ihren Heimatländern berichten. Im US-Fernsehsender CNN wurde Bundesinnenminister Thomas de Maizière dazu gestern Abend interviewt. Er stellte klar,
wir sollten das nicht überschätzen. Das ist bis jetzt nur ein regionales Phänomen. Es wurde versucht, diese Bewegung auch auf andere deutsche Städte zu übertragen, aber das hat nicht geklappt.
Gleichzeitig betonte de Maizière bei CNN, wir sollten uns von Pegida nicht dominieren lassen, wenn wir unsere politische Agenda diskutieren.
They ask, is there an end?
Sie fragen, ist ein Ende von Asylgesuchen absehbar? Wie gefährlich ist der Islam für unsere Gesellschaft? Was ist mit dem Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat? Kann der gelingen? Und diese kritischen Fragen müssen beantwortet werden, aber eben nicht von Pegida.
Morgen wollen sich erstmals Vertreter von Pegida mit Mitgliedern der AfD in Dresden treffen. AfD-Chef Bernd Lucke sprach sich für Zurückhaltung im Umgang mit der Anti-Islam-Bewegung aus. Gespräche seien völlig in Ordnung, aber für die AfD sei Fremdenfeindlichkeit nicht akzeptabel.
Die einst stolze und manchmal schon arg selbstbewusst auftretende FDP, sie ist auf Zwergengröße geschrumpft. Und derzeit sieht es Meinungsumfragen zufolge nicht so aus, als ob die Liberalen es schaffen könnten, wieder stärker mitzumischen in der Politik. Im Februar stehen Wahlen in Hamburg an. Darauf setzen viele FDPler jetzt große Hoffnungen. Wie man die schüren kann, ließ sich heute auf dem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart beobachten. Unser Reporter dort ist Charlie Grüneberg.
Ein Hauch Magenta soll die FDP wärmer erscheinen lassen. Als dramaturgischen Schlusspunkt präsentierte Parteichef Christian Lindner das neue Logo. Auf gelbem Grund zeigt es einen magentafarbenen Balken, darauf in weißer Schrift das Kürzel FDP, darüber in großen blauen Lettern nicht mehr die Liberalen, sondern Freie Demokraten. Die Partei, so Lindner, wolle sich wieder auf die eigenen Stärken konzentrieren.
Wir sind diejenigen, die dem Einzelnen Vertrauen und Mut in seine eigenen Fähigkeiten zurückgeben wollen. Wir wollen nicht, dass Pessimismus und Ja-Aber die Oberhand behalten, sondern Optimismus und Tatkraft unsere Antriebe sind.
Auch der Stil des Dreikönig-Treffens wurde verändert. Die Hauptakteure sitzen gemeinsam auf der Bühne in Sesseln. Ein blauer Punkt vor der Sitzgruppe markiert den Platz des Redners. Eine Mischung aus Talkshow und US-amerikanischem Wahlkampf. Auch inhaltlich will Lindner seiner Partei einen neuen Stil verpassen. Er kritisierte den Mindestlohn und das Festhalten am Solidaritätszuschlag. Insgesamt aber hielt er sich mit Angriffen auf Schwarz-Rot bewusst zurück.
Wer nur die Schwächen anderer betont, scheint sich seiner eigenen Stärke nicht sicher zu sein. Wer Respekt erwartet, wer Respekt will, der muss auch in der Lage sein, anderen Respekt zu zollen. Lassen Sie uns also versuchen, dass die Freien Demokraten als Partei der Meinungsfreiheit schon im Stil der politischen Auseinandersetzung wieder den Unterschied markiert.
Inhaltlich will die FDP unter anderem stark auf das Thema Bildung setzen. Deutschland dürfe sich hier nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben und es müsse ein Land der Chancen werden, das Gründe ermutige und nach Niederlagen nicht fallen lasse.
Ermöglichen, gestalten und motivieren, das erwarten wir von unserem Staat, denn wir wollen, dass Deutschland wieder eine Republik der Chancen wird. Zukunft muss man nicht fürchten, Zukunft kann man auch gewinnen.
Lindner sprach durchgehend frei und nutzte das Fehlen des Rednerpultes, um gestikulierend über die Bühne zu gehen. Dabei räumte er auch eigene Fehler in der früheren schwarz-gelben Regierung ein. Die FDP habe zu leicht hingenommen, dass die Union ihre Steuersenkungspläne einkassiert habe. Diese Fehler, so Lindner, würden der FDP nicht noch einmal unterlaufen.
Die Selbstachtung, das ist die Lektion der außerparlamentarischen Opposition. Die Selbstachtung lassen sich freie Demokraten niemals mehr nehmen.
Mit Blick auf die islamfeindliche Pegida-Bewegung zeigte der FDP-Chef zwar Verständnis für Bürger, die sich besorgt über den Zuzug hunderter Flüchtlinge in ihre Nachbarschaft zeigten. Mit Ressentiments gegen einzelne Gruppen dürfe aber keine Politik gemacht werden. Lindner kritisierte scharf die rechtskonservative AfD, deren Spitzenvertreter zuletzt Pegida-Kundgebungen besucht hatten.
Die bürgerliche Maske ist gefallen und dahinter verbirgt sich ein hässlich reaktionäres Gesicht. Die AfD ist kein Ersatz für die FDP im Parteiensystem. Die AfD ist das Gegenteil von allem, was uns Liberalen heilig ist.
Im vollbesetzten Stuttgarter Staatstheater gelang es Lindner, die gewünschte Aufbruchstimmung zu verbreiten. Seine Anhänger feierten ihn mit frenetischem Applaus und stehenden Ovationen. Wie erfolgreich die Freien Demokraten beim Wähler sind, wird sich schon in wenigen Wochen in Hamburg zeigen. Nach derzeitigem Stand in den Umfragen wird die FDP auch hier den Einzug ins Parlament verpassen.
Kann der FDP ein Neustart gelingen? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Christina Nagel.
Die FDP-Spitze hat sich redlich Mühe gegeben, Aufbruchstimmung zu verbreiten, den Neuanfang sichtbar, greifbar zu machen. Auf der Bühne Talkshow-Atmosphäre, Multimedia und freie Reden, anstelle von Vorträgen gehalten, verschanzt hinter einem Rednerpult. Dazu neue Farben, ein neues Logo und ein klares Bekenntnis zu liberalen Grundwerten. Statt sich in langwierige Generalabrechnungen mit der Großen Koalition zu verstricken, hat sich FDP-Chef Lindner der eigenen Partei gewidmet. Und das war, angesichts der derzeitigen Lage, richtig und wichtig. Er hat versucht, die Besucher mitzureißen, der Partei neues Selbstbewusstsein einzuflößen, Optimismus zu verbreiten, und das ist ihm auch gelungen. Aber am Ende bleibt eben doch die Frage, ob wirklich deutlich geworden ist, wie das frisch geschärfte Profil der FDP aussieht. Und zwar so deutlich, dass potenzielle Wähler nicht nur bei bestimmten Sätzen zustimmend nicken, sondern der FDP am Wahltag auch ihre Stimme geben. Denn das ist zurzeit das größte Problem der FDP. Dazu braucht es aber mehr als ein bisschen magentafarbene Kosmetik und hübsch zitierfähige Sätze wie »Wir wollen nicht in einem Land leben, in dem es mehr Bedenken als Garagen gibt.« Dazu braucht es politische Konzepte und klare Umsetzungsstrategien. Das ist die Aufgabe, der sich die FDP jetzt nach dem Dreikönigstreffen, dem proklamierten Neustart, stellen muss. Allen voran die beiden Spitzenkandidatinnen der FDP in Hamburg und in Bremen. Schließlich sollen sie als Eisbrecher fungieren und die Trendwende auf der politischen Ebene schaffen, trotz schlechter Umfragewerte. Schade, dass ausgerechnet sie, die vielleicht ein wenig konkreter hätten werden können, die wenigste Redezeit erhielten. Das Dreikönigstreffen in Stuttgart, für die Liberalen war es ein wichtiges Treffen. Eine Art Selbstversicherung der eigenen Möglichkeiten, der offizielle Schlusspunkt einer Findungsphase, in der die FDP viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt war. Ob es ein echter Neuanfang wird? Das hängt von denen ab, die nun als frischgebackene freie Demokraten Wähler von ihren Ideen überzeugen wollen. Sie müssen beweisen, dass es ihnen tatsächlich, wie heute immer wieder betont, um Inhalte geht und nicht um das Überleben der eigenen, frisch renovierten, von vielen aber schon für tot erklärten Partei.
Christina Nagel kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Den Grünen geht es deutlich besser als der abgestürzten FDP, doch auch diese Partei ringt um ihr Profil. Wie lassen sich Wählerinnen und Wähler überzeugen, ohne als Grüne allzu missionarisch aufzutreten? Wie lassen sich die Notwendigkeit zur Verantwortungsübernahme für unseren Planeten und die gerade in der westlichen Welt so hochgehaltene individuelle Freiheit verbinden? Wie viel sind wir alle bereit abzugeben und zu teilen, auch mit den Menschen, die bei uns auf ein besseres Leben hoffen? Das waren einige der Fragen, mit denen sich der Bundesvorstand der Grünen gestern und heute beschäftigt hat. Bettina Nutz fasst zusammen.
Angriffslustig wollen sie sein, Bündnis 90, die Grünen, in diesem Jahr 2015. Auftakt in die Halbzeit als kleinste Opposition im Bund. Mit dem Ziel, wieder ein politisches Schwergewicht zu werden. Cem Özdemir, der Grünen-Vorsitzende.
Ein Schwerpunktthema für das Jahr 2015 soll das Thema Wirtschaft für uns darstellen. Ökologische Modernisierung wird uns das ganze Jahr über begleiten.
Und wer da nicht richtig gehört hat, es heißt Wirtschaftskompetenz auf grüne Art. Sie soll die Große Koalition ins Schlingern bringen. Eine, so wörtlich, Gewinngeschichte werden. Die Partei setzt darauf, in Zukunft klassischen Umweltschutz mit Wirtschaftsinteressen intelligent zu verbinden. Die Motivation, Ökonomie in den Vordergrund zu rücken, sagt Özdemir, liege in den Wurzeln der Grünen.
Wir sind auf einem endlichen Planeten. Wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt gerade wirtschaften, was den Gebrauch an Ressourcen angeht, was den Umgang mit dem Boden, mit dem Wasser, mit der Luft angeht, dann brauchen wir im Jahre 2030 eine zweite Erde. Die haben wir aber bislang offensichtlich nicht entdeckt. Also müssen wir die Art, wie wir wirtschaften, den begrenzten Ressourcen anpassen.
Und gerade die Energiewende und der Klimaschutz böten diese Schnittmengen mit der Industrie an. Nur eines verbieten sich die Grünen trotzdem, klassische Parteiziele den Gesetzen des Marktes zu opfern.
An dem Ziel gibt's nichts zu deuteln. Denn da gibt's halt nun mal keine Alternative dazu, dass wir runter müssen mit dem CO2-Ausstoß. Über die Wege, über die Mittel können wir uns streiten und das wollen wir in diesem Jahr munter gemeinsam machen. Aber das Ziel, das steht ganz offensichtlich nicht zur Disposition.
Weitere Angriffspunkte sollen sein die ökologische Agrarwende, die man als urgrünes Thema setzen und auch gegen TTIP mobil machen möchte, das umstrittene Freihandelsabkommen mit den USA. Özdemirs Co-Vorsitzende Simone Peter sieht konkrete Standards in allen Bereichen, die Verbraucher betreffen, gefährdet.
Deswegen muss es ein ganz, ganz klares Signal von der Bevölkerung, der gesellschaftlichen Akteure und auch der Politik gegen Einschränkungen, Absenkungen von Standards im Umwelt-, im Verbraucherschutz, aber auch bei den Sozialstandards geben.
Grüne Gewinngeschichte. Sie soll Antrieb sein für die nächsten strategischen Ziele, weitere Erfolge bei Landtagswahlen. In 8 Parlamenten ist die Partei Koalitionspartner. Mit den Wahlen in diesem Jahr in Hamburg und Bremen könnten die Grünen, zumindest in Hamburg, in ein 9. einziehen. Zusammenrücken und keinen einzigen Wähler links oder rechts liegen lassen. So geben Peter und Özdemir heute den Takt der Partei für 2015 vor.
Neue Aufregung um das geplante Freihandelsabkommen TTIP. Nachdem sich Bundesagrarminister Schmidt weit aus dem Fenster gehängt hatte mit seiner Bemerkung zum Umgang mit regionalen Spezialitäten, wurden jetzt neue Details zu den Plänen der Amerikaner bekannt. Demnach sollen gentechnisch veränderte Lebensmittel nur noch über einen Strichcode gekennzeichnet werden. Konsumenten könnten dann nur noch per Smartphone erkennen, was sie einkaufen bzw. essen. Der Bericht dazu von Ralf Sina aus Brüssel.
Hart kämpfen will die EU-Kommission bei den Freihandelsverhandlungen mit den USA, damit keine sogenannte Nürnberger Rostbratwurst aus Kentucky, kein sogenannter Holsteiner Kartenschinken aus Iowa, kein angeblicher Champagner aus Kalifornien und kein Pseudo-Schwarzwälder Schinken von US-Rindern auf den europäischen Markt kommt. Seien es Nürnberger Lebkuchen oder Dresdner Christstollen, was in der EU als regionale Spezialität geschützt ist, soll auch geschützt bleiben. Und als markengeschützte Spezialität aus europäischen Regionen in die USA exportiert werden.
There are more than 1000 of European foodstuffs that are protected.
Allerdings seien über 1000 europäische Lebensmittel in der Brüsseler EU-Datenbank als regionale Spezialitäten registriert, betont Kommissionssprecher Gabriel Rosario. Mit anderen Worten, niemand kann ernsthaft davon ausgehen, dass die EU-Kommission sämtliche europäischen Regionalspezialitäten in den TTIP-Verhandlungen mit den Amerikanern schützt. Das können wir unmöglich tun, gibt der EU-Sprecher gegenüber dem ARD-Hörfunkstudio Brüssel zu. Wir werden sehen, welche der in Europa geschützten Regional- und Traditionsprodukte wir tatsächlich in die Verhandlungen einbringen. Vor den TTIP-Verhandlungen mit den Amerikanern stehen also in Brüssel mindestens ebenso harte innereuropäische Verhandlungen bei der EU-Kommission an. Typische Produkte aus deutschen Landen wie Kölsch, Düsseldorfer Senf oder Aachener Printen werden mit französischem Champagner und einer britischen Pastete namens Cornish Pasty darum konkurrieren, als schützenswert auserwählt zu werden und auf die TTIP-Verhandlungsliste zu kommen. Nur die wirtschaftlich erfolgreichsten der 79 EU-intern geschützten deutschen Erzeugnisse werden es auf die Liste schaffen. Die EU-Kommission wird nur jene geschützten europäischen Produkte auf den Verhandlungstisch legen, die wirtschaftlich bedeutsam sind, betont EU-Kommissionssprecher Gabriel Rosario. Weit problematischer als der mögliche transatlantische Streit um die Exklusivität von holländischem Käse und bayerischem Bier ist nach Sicht der EU-Kommission jedoch die bisherige Weigerung der USA, gentechnisch modifizierte Lebensmittel auch als solche leicht erkennbar zu deklarieren. Bei einem Besuch in Washington erfuhr Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, wie sich die amerikanischen TTIP-Unterhändler die zukünftige Deklaration vorstellen. Europas Verbraucher sollen in der TTIP-Zukunft beim Gang in den Supermarkt ein Smartphone mitnehmen. Und zwar mit einer App, die in der Lage ist, den Barcode auf der Schinkenverpackung zu dechiffrieren.
Mit einem Smartphone auszulesen am Produkt, an der Verpackung, welche gentechnisch veränderten Organismen als Futtermittel gedient haben, ob es welche gegeben hat oder nicht.
So stellen sich die amerikanischen Unterhändler Europas Verbraucherzukunft vor nach einem TTIP-Abkommen.
Und wir bleiben noch beim Thema Lebensmittel. Wegen Chemierückständen im Viehfutter sind in Mecklenburg-Vorpommern 22 Betriebe für den Biomarkt gesperrt worden. Wie am Nachmittag bekannt wurde, sollen außerdem zahlreiche weitere Höfe in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Polen und den USA betroffen sein. Heidrun Bartel hat die Einzelheiten.
Noch sind viele Fragen offen. Wie konnte ein Futtermittel, das erlaubte Grenzwerte von Pflanzenschutzmitteln deutlich überschreitet, überhaupt auf den Markt kommen? Das wäre schon für ein konventionelles Futter nicht erlaubt. Aber wie bekam dieser Sonnenblumenkuchen dann auch noch ein Bio-Zertifikat? In Bio-Futtermitteln dürfen diese Stoffe überhaupt nicht enthalten sein. Wie kommt es, dass es unterschiedliche Analyseergebnisse gibt? Seit Oktober sei dieses Futter untersucht worden, ohne dass erhöhte Werte aufgefallen wären, sagte der Sprecher der Agravis Raiffeisen AG in Münster-Hohmann. Dem Unternehmen gehört das Mischfutterwerk Fugema in Malchin. Hier ist jetzt belasteter Sonnenblumenkuchen aus der Ukraine und Bulgarien im Mischfutter verarbeitet und an über 50 Landwirte in Deutschland und Polen ausgeliefert worden. Schon vor 12 Jahren hatte Fugema für einen großen Skandal in der Biobranche gesorgt. Damals war Biofutter in einem Lager für Pflanzenschutzmittel mit Nitrophen verunreinigt worden. Jetzt waren in 6 von 20 Mischfutterrückstellproben die zugelassenen Höchstwerte für das Fungizid Metalaxyl überschritten, sagte Landwirtschaftsminister Backhaus. Dieser Fall zieht Kreise und betrifft nicht nur Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb setzt Backhaus auf ein einheitliches Vorgehen in den betroffenen Bundesländern, auf eine einheitliche Auslegung von Futtermittel und Ökorecht. Außerdem sei ihm klar geworden,
dass wir an das Überwachungssystem im ökologischen Landbau weiter arbeiten müssen und damit wir dann letzten Endes ein einheitliches Maß der Sanktionen entwickeln müssen, um diese Verstöße auch noch stärker zu ahnden. Ansonsten kriegen wir diesen Sumpf nie ausgetrocknet.
Die Lehre aus diesem Fall sei, am besten das gesamte Futter selbst herzustellen und nicht auf dem freien Markt zu kaufen, sagte der Agrarsprecher des Umweltverbandes BUND in Schwerin, Roloff. Die Ursachenforschung läuft jetzt auf Hochtouren. Es werde nach dem Verursacher gesucht, der auch für den Schaden aufkommen müsse, so Agravis-Sprecher Hohmann. Sie würden die Situation bedauern und unterstützten die behördlichen Untersuchungen. Die Höhe des Schadens kann zurzeit noch niemand beziffern. Der ist auch abhängig davon, wie lange die Höfe gesperrt sind. Das soll erst nach einer Risikoanalyse entschieden werden, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Wäre zum Beispiel das Rindfleisch belastet, dann dürfte der Betrieb ein Jahr lang nicht als Bio vermarkten. Von einem so langen Zeitraum gehen die Behörden in diesem Fall aber nicht aus, da Fleisch und Eier in Ordnung sind.
Die Eilmeldung kam vor einer Stunde. In Istanbul hat sich eine Selbstmordattentäterin in einer Polizeiwache inmitten eines beliebten Touristenviertels in die Luft gesprengt. Thomas Bormann über das, was bisher bekannt ist.
Ein Polizist wurde bei dem Anschlag getötet, ein zweiter wurde verletzt. Die Frau, die sich den Sprengsatz an den Körper geschnallt hatte, kam ebenfalls ums Leben. Die Frau war am späten Nachmittag auf die zentrale Polizeiwache im Istanbuler Stadtteil Sultan Ahmet zugegangen. Offenbar wollte sie in die Wache hineingehen, doch wurde sie von zwei Polizisten am Eingang des Gebäudes aufgehalten. Türkische Medien berichten, die Frau habe Englisch gesprochen und den Polizisten am Eingang gesagt, sie habe ihren Geldbeutel verloren. Die Polizisten ließen sie jedoch nicht ohne weiteres in die Wache hinein. Daraufhin soll die Frau den Sprengsatz gezündet haben. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die türkischen Ermittler versuchen zunächst, die Attentäterin zu identifizieren. Die Polizeiwache im Stadtteil Sultan Ahmet liegt in der Nähe der Hagia Sophia und der Blauen Moschee, mitten im Istanbuler Touristenviertel.
Der Bericht von Thomas Bormann. Der Fall sorgt schon länger für Schlagzeilen. Am kommenden Sonntag wollte ein 51-jähriger Sexualstraftäter aus Belgien auf eigenen Wunsch durch eine Giftspritze sterben. Heute nun wurde bekannt, dass er stattdessen in ein Psychiatriezentrum in Gent verlegt wird. Karin Bentsch berichtet.
Therapie statt Sterbehilfe. Der belgische Sexualstraftäter wird am kommenden Sonntag nicht durch die Giftspritze sterben. Die behandelnden Ärzte haben ihre Meinung überraschenderweise geändert und wollen die Sterbehilfe nun nicht durchführen. In Belgien entscheiden der Patient und die Mediziner über den Schritt, nicht die Behörden. Die genauen Motive der Ärzte sind bislang unbekannt und unterliegen dem Arztgeheimnis. Nun soll der Häftling aus dem Gefängnis in ein psychiatrisches Behandlungszentrum ins belgische Gent verlegt werden, das erst kürzlich eröffnet wurde.
Dieses Zentrum ist zwar nicht für Langzeitpatienten eingerichtet, aber für Menschen, bei denen es noch Hoffnung gibt, dass sie wieder in die Gesellschaft integriert werden können.
Sagt der belgische Justizminister Koen Gens. In diesem neuen Psychiatriezentrum soll der Häftling untersucht werden. Für den Fall, dass es dort keine passende Behandlung für ihn gibt, könnte er in eine Spezialklinik in die Niederlande verlegt werden. Das hatte der inhaftierte Straftäter immer wieder gefordert. Die belgischen Behörden hatten diese Möglichkeit bislang abgelehnt, weil sie die Therapieangebote im eigenen Land für ausreichend hielten. Wird der Sexualstraftäter nun also möglicherweise exportiert, weil es in Belgien keine passenden Unterbringungs- und Behandlungsmöglichkeiten für ihn gibt?
In der letzten Zeit haben wir bei der Unterbringung von Gefangenen große Fortschritte gemacht. Es gibt das neue Klinikzentrum in Gent und demnächst auch eines in Antwerpen. Aber was die Langzeitunterbringung betrifft und die kaum behandelbaren Patienten, also Menschen, die nicht wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden können, für die Fälle versagt unser System.
Haben wir inderdaad ein Falen von unserem System?
Sagt der belgische Justizminister. Er kündigte an, im nächsten halben Jahr einen Reformplan zu erarbeiten, um die Unterbringung zu verbessern. Eugen Brisch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, begrüßt die Kehrtwende.
Welche Angebote machen wir Menschen, die leidend sind? Machen wir das Angebot der Tötung oder nehmen wir es ernst und sagen, wir wollen, dass du im Leben bleibst und wir dieses Leben dann auch für dich gemeinsam mit begleiten?
An dem Fall entbrannte in Belgien eine Diskussion über die Unterbringung psychisch kranker Täter. Der betroffene Häftling sitzt seit rund 30 Jahren im Gefängnis wegen mehrerer Vergewaltigungen und der Ermordung einer Frau. Mehrere Jahre forderte er aktive Sterbehilfe, da er an unerträglichen psychischen Qualen leide und die Psychotherapie im belgischen Gefängnis seiner Ansicht nach nicht ausreichend gewesen sei. In Belgien ist aktive Sterbehilfe seit 2002 gesetzlich erlaubt. Es gilt als das liberalste Recht für die Tötung auf Verlangen in Europa. Insofern hat der Fall des inhaftierten Sexualstraftäters eine besondere Dimension.
Bei dem Fährunglück in der Adria vor 10 Tagen ist auch ein Mädchen aus Peine in Niedersachsen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin gibt es damit bislang 2 Todesopfer aus Deutschland. Jan-Christoph Kitzler zum Stand der Ermittlungen.
Die ausgebrannte Fähre liegt im Hafen von Brindisi als Beweisstück, das die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt hat. Doch die Beweise, die die Norman Atlantic bisher geliefert hat, sie sind äußerst dürftig. Das liegt auch daran, dass immer noch Rauch von dem Schiff aufsteigt, dass immer noch kleinere Feuer im Rumpf ausbrechen können. Die Ermittler, die nun schon den 4. Tag hintereinander an Bord gegangen sind, kommen nicht weiter, sagt der leitende Staatsanwalt Giovanni Volpe.
Allo Stato è possibile accedere al ponte 3.
Zurzeit können wir Deck 3 betreten, wo es noch etwa 80 Grad heiß ist. Da kommen wir mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen hinein. Aber es ist immer noch unmöglich, in die Autodecks darunter zu kommen, denn auf Deck 4 haben wir noch Temperaturen von mehr als 200 Grad gemessen. So bleibt es bisher auch bei den 13 offiziell bestätigten Todesopfern, darunter 11 Passagiere bzw. Besatzungsmitglieder von der Fähre und 2 albanische Seeleute, die auf einem Schlepper gearbeitet hatten. Gestern wurde das 2. Todesopfer aus Deutschland bestätigt, ein 15-jähriges Mädchen aus Niedersachsen. Ihre Mutter gehört zu den rund 15 immer noch Vermissten.
Der Machtkampf ist eröffnet. Der Prinz kütt, der Prinz kommt, würde man im Rheinland dazu sagen. Ziemlich überraschend gab heute der jordanische Prinz und stellvertretende FIFA-Präsident Ali bin al-Hussein bekannt, dass er gegen den amtierenden Präsidenten Sepp Blatter antreten wird. Blatter will bekanntlich zum 5. Mal FIFA-Chef werden. Hans-Jürgen Maurus analysiert das Geschehen.
Über Twitter gab der Herausforderer von FIFA-Boss Sepp Blatter seine Kandidatur bekannt. Ich freue mich, meine Bewerbung für das Amt des FIFA-Präsidenten bekannt zu geben, schrieb der jordanische Prinz und FIFA-Vizepräsident Ali bin al-Hussein. Dies sei keine leichte Entscheidung gewesen. Sie sei erst nach sorgfältiger Überlegung und vielen Gesprächen mit respektablen FIFA-Kollegen zustande gekommen. Er habe immer wieder die Botschaft vernommen, dass es Zeit für einen Wechsel sei, so der vierte Sohn des Königs von Jordanien, und ich bewerbe mich für das Präsidentenamt, weil es an der Zeit ist, den Fokus von der administrativen Kontroverse wieder auf den Fußball zu legen. Das ist schon fast eine Ohrfeige für den amtierenden Präsidenten Sepp Blatter und sagt einiges. Erstens, die FIFA ist kein geeinter Block mehr, sondern die vergangenen Monate haben angesichts von Skandalen, Korruptionsvorwürfen und heftigen Auseinandersetzungen um Interpretation und Veröffentlichung des Garcia-Untersuchungsberichts über die Vergabe der WM-Turniere an Russland und Katar tiefe Gräben aufgerissen. Zweitens ist damit auch klar, dass der Machtkampf eröffnet ist. Denn der amtierende FIFA-Präsident Sepp Blatter will den Platz nicht räumen und hat im vergangenen September seine 5. Kandidatur angemeldet. Auf Drängen zahlreicher nationaler und Kontinentalverbände, wie er sagt, er sei bereit, zum 5. Mal zu dienen.
I have then announced that I will accept, let's say, demands and pleas of different associations and confederations to serve FIFA for a 5th mandate.
Der Diener wird sicher kämpfen. Den anderen Herausforderer, Ex-FIFA-Direktor Jérôme Champagne, muss er nicht fürchten, der ist chancenlos. Doch die Kandidatur des jordanischen Prinzen Ali bin al-Hussein ist spannender. Denn er wird offenbar von den Blatter-Kritikern ins Rennen geschickt und damit ein Machtkampf öffentlich inszeniert. Etliche europäische Fußballverbände, nicht zuletzt die UEFA und ihr Boss Michel Platini, dürften den Jordanier unterstützen. Doch ob das reicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Sepp Blatter behauptet, 4 der 5 Kontinentalverbände hinter sich zu haben, und zuzutrauen ist dem gerissenen Walliser das allemal. Im Übrigen kandidiert Blatter gar nicht, wie er sagt, sondern steht dem Weltfußballverband erneut zur Verfügung. Denn seine Mission sei noch nicht beendet, so der FIFA-Boss im vergangenen September, das sei sie nie, die Reformen müssten weitergehen.
First of all, I'm not running, but I am at disposal. I have not finished. A mission is never finished, never. And now you see that we are not at the end of our reform.
Der Reformer Blatter also gegen den Reformer Prinz Ali, der sich früh für mehr Transparenz bei der FIFA und die Veröffentlichung des Garcia-Untersuchungsberichts ausgesprochen hatte. Das könnte spannend werden oder auch nicht. Denn Sepp Blatter ist gewieft. Kurz vor Weihnachten hat die FIFA einmal mehr ihre Schatullen geöffnet und nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr jedem Verband $300.000 ausgeschüttet. Gibt es da etwa einen Zusammenhang? In jedem Falle zeigt die Blatter-Gegenkandidatur, dass die Risse im FIFA-Gebälk erheblich sind und beim Fußballweltverband keine Ruhe einkehren wird.
Heute wurde der sogenannte Pate der Wettmafia aus den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert, Ludger Katzmierzak.
Der Verdächtige wird in den niederländischen Medien als Pate der internationalen Wettmafia bezeichnet. In der Szene bekannt als der Rote Paul soll er auch deutsche Fußballprofis und Schiedsrichter geschmiert haben, um den Ausgang von Zweitligaspielen zu beeinflussen. Ein früherer Stürmer des FC St. Pauli hatte vor Gericht ausgesagt, von dem Niederländer 100.000 Euro erhalten zu haben, um Auswärtsspiele seiner Mannschaft zugunsten von Wettbetrügern zu manipulieren. Zuletzt saß er wegen illegaler Geschäfte mit Kunstwerken in der Nähe von Rotterdam im Gefängnis. Seine Anwälte hatten noch am Morgen versucht, die Auslieferung ihres Mandanten per einstweiliger Verfügung zu stoppen. Ein Gericht in Den Haag lehnte den Antrag jedoch ab. Am späten Vormittag, so heißt es in Agenturmeldungen, sei der Mann am Autobahngrenzübergang bei Goch den deutschen Behörden übergeben worden. Die für Wirtschaftskriminalität zuständige Staatsanwaltschaft in Bochum wollte sich mit dem Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht zu den Medienberichten aus dem Nachbarland äußern.
Zum Schluss noch eine Meldung aus Bischofshofen. Stefan Kraft hat die 63. Vierschanzentournee gewonnen und Österreich den 7. Gesamtsieg in Folge beschert. Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Kirsten Pape.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.